Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, ich habe gefunden, was ich so gesucht habe.
Oh my God, yes! Holy mac and cheese balls. Ai, ai,
fällt dir was auf, Caro? Carlos Sainz hört anscheinend Formula One.
Ja.
Und sagt jetzt auch ganz oft ai, 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 ai.
Ja, recht hat er. Das ist so ein schöner, universeller Ausdruck für alles.
Hätten wir Katar geschafft? Katar?
Ja.
Katar.
Fun Fact. Übrigens, Katar heißt auf Polnisch Schnupfen.
Hachi, das ist wirklich mal ein Fun Fact.
Ja, und bezugnehmend auf das Wort und den Ausdruck Fun Fact, muss ich mich hier von letzter Woche ein bisschen ausbessern. Ich habe ja letzte Woche ein bisschen ein Blödsinn gesprochen, weil ich die These gesagt habe, ein Fun Fact kann auch traurig sein. Ist ein bisschen ein Blödsinn. Ich habe jetzt, ja, welche Überraschung, ich habe gegoogelt und Google hat gesagt, nein. Deswegen... Ein Fun Fact muss etwas Erheiterndes an sich haben, was lustig ist.
Aber man kann ja aus so anderen Fakten dann einen Not-so-Fun Fact machen.
Genau, oder man nennt es dann einfach Fact.
Oh, oder das.
Oder das.
Oh Gott.
Verrückt, verrückt. Jetzt bin ich ready.
Ja, schön. Bevor wir über das Rennen reden, möchte ich an erster Stelle natürlich auf unseren heutigen Gast hinweisen. Und zwar der Jonathan Francis. Der ist Koch beim Williams-Team. Das heißt, der bekocht den Nicola Latifi und den George Russell.
Ja. Und irgendwann auch uns.
Und bevor wir über das Rennen reden, Teil 2, plaudern wir einfach mal so über Allgemeines, das mir im Kopf rumgeht. Weil man denkt, ich muss jetzt wirklich drüber reden.
Her damit, Beate, her damit. Gut.
Ich verstehe die Logik vom Rennkalender ehrlich gesagt nicht wirklich. Weil jetzt haben wir einen Triple-Header gehabt. Austin, Brasilien und Katar. Warum die drei hintereinander und nicht Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi? Weil so sind die ganzen Teams von einer Seite der Erde auf die andere Seite der Erde geflogen, haben Murz und Jetlag gehabt und müssen dann aber auch noch arbeiten und haben nicht wirklich Zeit, sich da wirklich drauf einzustellen. Ich finde das urgeschissen, dass sie das so gemacht haben. Ist mir erst so richtig bewusst geworden, wie ich dann gecheckt habe, so eigentlich Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi, das ist alles in einer Hut quasi. Warum machen die das so geschissen?
Das verstehe ich auch nicht. Es gibt mehrere Rennen in dieser Saison, wo ich mir gedacht habe, das ist also logistisch gesehen nicht logisch.
Aber vor allem da eben, wenn ich an die Teams denke, ja, jetzt haben die eh schon so eine lange Saison und dann machst du genau sowas, was irrsinnig anstrengend ist. Und es hat nicht jeder einen Performance-Coach, der mit einem Polster hinten nachrennt und schaut, oh, wir machen das schon mit dem Jetlag und wir erarbeiten uns das gemeinsam, sondern da ist einfach friss oder stirb. Das finde ich ein bisschen sehr, sehr geschissen.
Ist das auch.
Wollte ich nur mal loswerden, weil ob da jetzt nach Brasilien eine Woche Pause ist und dann hast du einen Triple-Header, ist ja auch schon kupft wie katscht. Oder dann mache ich diesen Kack-Kalender nicht und gebe nur der Strecke rein, wo die Strecke nicht fertig ist und die sagen, Gott, das geht sich locker in 2 Wochen noch aus in Jeddah.
Das habe ich mir auch gedacht. Ist Jeddah jetzt eigentlich schon fertig? Nein.
Ja, da tauchen ja laufend Fotos auf mit, ja, da wird doch fest gebaut. Braucht kein Mensch. Ja. Jeddah, Käse, super. Jeddah, die Strecke, hätten es da nicht reinquetschen müssen. Auf Zwang.
Ich glaube, es geht viel um Geld. Money, money, money.
Ja, aber das war's dann
funny auch. In a rich man's world.
Vor allem, das muss ja noch alles abgenommen auch werden. Ob die eh so passt, wie sie ist. Weil das muss ja auch safe sein für alle. Na, lassen wir uns überraschen, ob in 2 Wochen wirklich ein Rennen ist. Die Chancen stehen 50-50.
Ja.
Also vielleicht gibt es in 2 Wochen einen Podcast, vielleicht auch nicht.
Wir machen es österreichisch, wir schauen einmal.
Ja, das Gute ist, zur Not können sie ja in Abu Dhabi ja 2x fahren.
Na Gott sei Dank.
Einmal den Outer Circuit, einmal die normale Strecke, bam, fertig. Ich glaube, das ist der Hintergedanke. Wenn es nicht fertig ist, fahren wir einfach 2x wieder dort.
Ja. Naja.
Nächstes Thema, was ich auch sehr lustig gefunden habe, das Gerücht, dass Audi sich bei McLaren eingekauft hat. Das war ja so das große Thema auf Social Media. Ganz nach dem Motto so, ja, ich habe das auf Twitter irgendwo gelesen. So sind die Gerüchte dann entstanden, weil irgendwer von irgendjemandem irgendwo was gehört hat. Und McLaren hat ja dann auch direkt schnell dann darauf reagiert. Mit, nein, das stimmt gerade gar nicht. Mhm. Aber die haben auch nicht ausgeschlossen, dass es in der Zukunft nicht stimmen könnte.
Das wird spannend.
Stell dir vor, Audi kauft McLaren. Die heißen dann vielleicht McLaudy.
Und zum Zac Brown. Wie lange bist du an diesem Gag gesessen?
Ich habe noch mehr.
Her damit.
Zum Zac Brown.
Soll ich meinen Schnaps holen bei jedem Lacher?
Achtung, liebe Hörer, es kommen jetzt Gags. Zac Brown könnte man dann Browdy nennen. Mhm. Wenn Audi sich denken, hey, kaufen wir Alpha Tauri auch noch? Alpha Taudi? Und das Beste kommt jetzt. Die kaufen Haas, dann heißen Haas Haudi.
Das gefällt mir sehr gut. Haudi ist mein Favorite. Oh, schön, schön. Formula One, der Formel 1 und Comedy-Podcast.
Dann nähern wir uns schon einmal dem heutigen Rennen an. Das war wieder so ein Wochenende, wo man extrem viel von der FIA gehört hat. Zum einen hat ja Mercedes gesagt, hey, diesen Vorfall von Brasilien, von Max Verstappen, wo der so ein bisschen abseits der Strecke gefahren ist, das muss unbedingt nochmal angeschaut werden. Dann sind ja auch wieder Strafen gekommen wegen der gelben Flagge im Q3. Im Endeffekt hat ja der Max Verstappen dann eine Strafe bekommen, dann hat der Bottas seine Strafe bekommen. Dann war der Christian Horner bei der FIA, weil der was gesagt hat, was er nicht sagen soll, was gegen die FIA ist.
Carlos Sainz war auch bei den Stewards.
Carlos Sainz war auch, ja. Wenn die FIA so auf Vorsicht immer geht und das alles ja reibungslos ist, ich glaube, die führen auch bald bei den Formel-1-Autos dann Blinker ein. So, wenn du überholst, musst du zuerst blinken. Und schreien. So wie beim Radrennen.
Ich?
Links. Na, links. Dann weißt du, der kommt von links. Das noch auch.
Ach, Hupen. Beim Fahrrad?
Wir sollten Hupen einbauen. Wenn du einmal hupst, überholst du links. Und wenn du zweimal hupst, überholst du rechts.
Jetzt stell dir mal vor, was da dann für Strategiespiele beginnen. Ja, da hupt dann jemand vielleicht zweimal und fährt dann doch nach links. Und
da gibt es aber Strafe.
Oi.
So geht das nicht. Also wenn, dann muss das Hubsignal schon richtig sein.
Mhm. Ja, aber wenn, dann muss es eine coole Hupe sein, weil so irgendein Pip-Pip, ein Map-Map braucht man nicht.
Na,
da sollten
so
schon interessante Hupen. Nein, ich finde, jedes Team sollte sich überlegen, welche Hupe zu ihrem Team passt und zum Team-Spirit.
Ja, dann weißt du, wenn wer hupt, da ist jetzt jemand vom Team Ferrari hinten.
Genau. Ring, ring. Na, das passt ja eher zu Alpine, oder? So ein klassisches Ring, Ring. Es hat ein bisschen was Französisches an sich. So
Ring, Ring.
Nein, das ist Ring, Ring.
Wing, Wing.
Rong, Rong. Gene Haas ist ja Amerikaner. Das heißt, bei dem wäre es ein Ring-a-Ding-Dong.
Aber die werden das ja nicht brauchen, die überholen ja nicht. Anderes allgemeines Thema zum Rennen. Oh mein Gott, es sind ja so viele Sachen, obwohl das Rennen eigentlich fürchterlich fad war.
Und kurz eigentlich.
Wie schnell sind Hamilton und Verstappen eigentlich? Also
Wahnsinn.
Hamilton ist ja generell ja schon mal ganz am Anfang davon gezogen und dann war der Verstappen dahinter. Das war dann so lustig, nach dem Rennen, wie die zurück zum Grid gekommen sind, in die Boxengasse, gefühlt eine Stunde später ist dann erst der Alonso als Dritter gekommen. Und ich glaube, die warten auch noch immer auf den Marzipan. Wie immer. Aber das ist wirklich sehr arg, wie fucking schnell die sind.
Und vor allem, wie viele Überholmanöver auch in diesem Rennen waren. Für das nämlich, dass im Vorhinein gesagt wurde, das ist eher eine Strecke, wo nicht so überholt werden kann.
Ja.
Und dann war der Start und der Verstappen war mal vorne.
Ja.
Und der hat das richtig elegante Stunts gemacht.
Dann Quali war auch eigentlich ganz spannend, weil da wirklich so viele verschiedene Teams dann im Q3 waren. Du hast zwei Mercedes gehabt, zwei Alpha Tauri, oh mein Gott, zwei Alpine, oh mein Gott. Nur ein Red Bull, ein McLaren, ein Ferrari und ein Aston Martin. Also es war so auch sehr schön bunt durchgemischt beim Qualifying dann zum Schluss hin. So viel mal zu diesen positiven Sachen bei diesem Rennen.
Ja.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Teams durchzugehen.
Alpha Tauri.
Pierre Gasly hat so gut gestartet in diesem Wochenende. Der war bei den Trainings eigentlich immer super dabei, dann bei der Quali auch super. Highlight-Moment ist, da sorgst du für die gelbe Flagge, weil du einen Reifenplatzer hast und startest dann von P2 sogar.
Besser kann es ja nicht laufen, oder? Die Voraussetzungen waren ja alle da.
Es hat dann halt trotzdem wieder mal nicht gepasst.
Und vor allem erstes Mal Front Row für ihn und dann ist er so schnell nach hinten gefallen und hat sich dann nicht mehr wirklich regenerieren können.
Jetzt ist er nur Elfter geworden.
Nicht einmal in die Punkte gekommen.
Tsunoda auch nur 13. Der ja auch bei in den Top 10 eigentlich sich reinqualifiziert gehabt hat. Jetzt haben wir letztes Mal gesagt, jetzt muss wenigstens der Yuki Tsunoda ein bisschen stabiler werden.
Und jetzt sind beide nicht mehr so stabil. Ich meine, was soll das? Schade eigentlich.
Nächstes.
Die Voraussetzungen waren so gut. Wie sagt man, gibt es das in der Steiermark, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht? Gibt es da irgend so ein...
Ja, wir sagen dann, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht.
Bitte, Bingo Bongo. Und damit schließen wir, glaube ich, Alpha Tauri ab, oder?
Kommen wir zu Williams.
Wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Bitte gehen wir weiter. Danke.
Du hast es eigentlich schon wunderschön zusammengefasst. Das einzig Positive, dass der George Russell wieder ins Q2 gekommen ist.
Korrekt.
Das war so das große Highlight vom Williams-Wochenende. Mhm. Aber sonst, ja. Das war ja das große Reifenthema dann auch. Das hat ja beim Bottas begonnen, dass dem der Reifen geplatzt ist. Das hat sich dann beim Russell fortgesetzt und das hat sich dann beim Niki Latifi fortgesetzt. Ist der Williams nicht dazu gebaut, mit Reifen zu fahren vielleicht?
Ich weiß es nicht, Beate. Schau, ich werde jetzt nicht mehr für diese Saison manifestieren, weißt du, weil es ist, wir haben unsere Ziele erreicht, also ich, mein Team, Williams und ich und wir alle, dass sie die Punkte haben. Hackerl haben wir erreicht und jetzt manifestieren wir für nächste Saison.
Ja.
Und dementsprechend...
können wir das abhaken, Williams?
Ja, wir können es abhaken.
Ja. Ja. Thema abhaken?
Ich glaube, ich weiß schon, was kommt.
Alfa Romeo! In der Quali schon beide im Q1 raus. Beim Rennen Räikkönen 14., Giovinazzi 15., nicht einmal annähernd bei den Punkten.
Mhm. Ja. Hackerl.
Aber sie haben für nächstes Jahr den Fahrer bekannt gegeben. Es ist nämlich fix der Guan Yu Zhou. Der steht mit dem Bottas gemeinsam.
Stimmt.
Das sind beide Fahrer neu.
Mhm.
Hat es denn das letzte Mal gegeben, dass bei einem Team zwei neue Fahrer sind? Hätten wir recherchiert.
Bei Haas.
Stimmt, ja, letzte Saison. Okay.
Ich bin gerade echt stolz auf mich, dass ich so schnell geschalten habe.
Ja.
Weil normalerweise weiß ich ja nichts und vergesse ja alles, aber da, bam!
Stimmt, da hast du natürlich recht, das war gerade erst. Also das schaut bei Alfa Romeo dann wirklich wie ein so ein kompletter Neustart für die nächste Saison dann aus. Wenn du den Bottas hast, also den Guan Yu Zhou, also einen sehr erfahrenen Fahrer, dann einen ganz einen frischen. Oh, passt. Machen wir weiter bei, die mich überrascht haben. Aston Martin.
Das war gut.
Dankeschön.
Also ich meine Aston Martin.
Ach so.
Aber auch dein Singen, Beate. Auch dein Singen war wirklich on point.
Okay. Bei Aston Martin, das Lustige ist tatsächlich, ich habe erst ganz zum Schluss gesehen, bei der Zusammenfassung von den Platzierungen, dass ja beide in den Punkten sind.
Es war so unauffällig, gell? Und man hat auch nichts gesehen.
Eben. Das hat ja beim Start schon begonnen. Es hat ja Sebastian Vettel von P10 gestartet. Gleich nach dem Start war der auf einmal auf P17 und es hat einfach nie irgendwie eine Wiederholung gegeben, warum jetzt auf einmal der Vettel so weit hinten ist. Und ich bin dann bitte in die Drivers Cam von Sebastian Vettel mit eingestiegen, habe mir den Start natürlich noch einmal angesehen, weil wenn es schon niemand zeigt, ich sage euch jetzt, was da passiert ist, er hat den Start einfach verkackt und ist eben seitlich rausgefahren und dann sind halt alle anderen vorbei an ihm. Und dann hat er einen Danny Ricciardo vor sich gehabt. Und aus den letzten Rennen wissen wir, wenn man Daniel Ricciardo vor sich hat, hat man ein Problem.
Bleibt man hinten. Sieht man Popsch vom Danny.
Aber umso schöner, dass Sebastian Vettel doch auf P10 gefahren ist. Auch das habe ich nicht gesehen, wie der dann auf einmal wieder da vorne hingekommen ist.
Auch bei Lance Stroll. Also gerade Aston Martin, so wie du gesagt hast, waren für mich
der ist
dabei, aber nicht da.
Geworden.
Ich meine, wow.
Ich bin dafür, dass es bei Übertragungen von Formel-1-Rennen, das Hauptfenster natürlich gibt, wo man eben Formel 1 dann schaut. Aber ich hätte noch zusätzlich so ein kleines Fenster, wo einfach Szenen von anderen auch noch nebenbei gezeigt werden. Wo du einfach so einen Replay hast mit, okay, das ist beim Start bei Vettel passiert oder so ist Stroll auf einmal auf den 6. Platz gefahren.
Mhm.
Also ich hätte das so als kleinen Input. Das wäre echt cool, sowas.
Das wäre wirklich schön.
Kommen wir zum nächsten Team. McLaren. Je länger die Saison dauert, desto mehr graue Haare bekommt Andrea Seidel vermutlich. Mhm. Die haben so stark eigentlich gestartet und jetzt ist McLaren so, ich kann nicht mal furzen. Du kannst es besser. Da auch Danny Ricciardo im Q2 wieder raus. Lando Norris hat dann halt Glück gehabt, dass da immer ein paar strafversetzt worden sind. Mhm. Und ist ja dann von P4 gestartet. Und der ist dann auch nur 9. geworden. Und der Danny nur 12.
Genau, Danny gar keine Punkte. Ich finde, sie sind nicht konstant genug. Und ich rewatche ja wieder Drive to Survive, die letzte Staffel. Mhm. Und da erlebe ich quasi diese Hoffnung, die McLaren in Daniel Ricciardo und umgekehrt wieder hatte, erlebe ich wieder mit und dann schalte ich ab und bin wieder in der Realität. Und es ist leider nicht cool.
Na, und ich habe den Daniel Ricciardo tatsächlich nur deshalb gesehen, weil ich mir angeschaut habe, was mit dem Vettel am Start los war. Mhm. Ich glaube, das Konstrukteur-Dritter, das geht sich einfach nicht mehr aus, wenn die so weitermachen. Aber auch das kann man positiv sehen. McLaren haben dafür mehr Zeit im Windkanal.
Na bitte. Aus etwas Negativem entwickelt sich immer etwas Positives.
Ja. Kommen wir zu unserem Gast in dieser Episode und zwar Jonathan Francis. Das ist der Koch von Williams.
Yes!
Der sorgt dafür, dass George Russell seinen Qualifying After Snack kriegt.
Er ist eigentlich der Wichtigste im Team, oder?
Eigentlich schon.
Essen eigentlich schon.
Ist das Allerwichtigste.
Ja.
Und da natürlich auch mal so eine Frage, wann hat man als Koch eigentlich den meisten Stress während einer Rennwoche?
I get stressed over making sure that my produce is arriving. So as long as you've got what you need to cook and you've got everything in for your meals and your services, that's the first stress out of the way. And then the most stressful time for me probably is guest services. The weekend lunchtime, there's so much going out at once and trying to keep an eye on everything. That's the most stressful bit. So, for instance, Saturday lunchtime, we'll have the boys being fed in the garage. So that's 70 to 90 people. Then again, your 30-odd covers on the middle floor, plus your 20-odd covers on the top ground floor as well, and it's all going out at the same time. So as much as we try to bring people in like a restaurant, again, you're secondary to what's going on around you, so you adapt. So yeah, that's probably the most stressful thing, when a lot comes in at once and you're trying to keep your standards as high as you can, but also you need to adapt a little bit to make sure that everyone's being fed and being looked after. We have quite a large advantage, being that everything's free and there's lots of free drinks. So that's one, that's an easy way to keep people happy. We're always more critical of what we're sending. So you always look at things with a far more critical eye than the people who are receiving it. So hopefully, anyway. Mm-hmm. So that gives us a little bit of an advantage as well. But yeah, so weekend lunchtimes are probably the most stressful for me.
Do you want to serve better food than other racing teams? We have better food than Mercedes or Ferrari or...
not really. We're not competing. Well, I don't think we're competing against each other. I've got lots of good friends up and down the paddock and we help each other out a lot. And I think that lots of teams, they deal with the problem differently. Mm-hmm. And they have different solutions and different styles, none of which is right or which is wrong. For instance, let's say Mercedes, as you know, they have Do & Co from Austria who service them. And they're very high-end and fine dining and lots of staff, very formal. Whereas we're probably a little towards the other spectrum. We're quite informal. My food's very bistro-y. I just like to cook things I like. I make up the menu maybe a week or two before, whereas at the other end of the paddock, they'll probably have all their menus planned weeks and months in advance. So I wouldn't say I'm not winging it by any means, but I wouldn't be scared to change something if I went to the supermarket the day before and saw something really delicious. I'd be like, right, let's put that on the menu this week. For instance, in last year in Portugal, we had our new owners, Daltons, and I'd been to Parma a few weeks before. I'd stopped on the way down to Mugello and picked up this beautiful 24-month Parmesan and these beautiful meats from this wonderful shop in Parma, where somehow in the middle of the panic, I got to go and just taste everything off the bar, and they fed me everything. It was delicious. So then when our new owners and stuff came in, that's what I gave them, just meats and cheese, really simple stuff, and then a couple of Portuguese dishes, and just a relaxed service style, shall I say. So as I've wandered completely off topic again, yeah, I don't feel the need to compete with the other teams, because we're all approaching the situation differently. Mm-hmm. And like I said, nothing's right, nothing's wrong. We're all working on different budgets to different guests, to different sponsors. So that's just the way I like to do it.
Also da ist wenigstens kein Konkurrenzgedanke bei den Teams, wenn es ums Essen geht, wer das bessere Essen im Motorhome hat. Wobei, da wären sie wenigstens konkurrenzfähig.
Ich wollte gerade sagen, wir melden uns gerne als Tester.
Genau.
Und wir werten gerne aus.
Und zum Arbeiten jetzt selber, du bist jetzt dann doch schon einige Jahre dabei bei Williams. Was sind denn so die unvergesslichen Momente, die du erlebt hast, seit du für Williams kochst?
My first year at Williams was really nice, because it was 2015. We were quite competitive. There was lots of running around, hanging off pit walls, going to podiums, all that exciting stuff. The podium in Mexico City, it's like a baseball stadium or something, is it? So there's like football stands around you, and the atmosphere there was really cool. I went on VJ's yacht in 2013. That was quite fun. Big 100 meter yacht in the middle of Monaco Harbour when I was completely out of my depth, just winging it. That week, actually, my first like Formula One-y moment, because the first four races I'd just been flat out, head's a mess, just trying to not get sacked. So then Spain came and went, and then we went to Monaco, and Otmar had been given this big tin of caviar that he wanted to take home on his flight on the Sunday. So he came in the kitchen and asked my boss, he was like, Dave, can you do you mind just chilling this and putting some ice around it so I can take it home? Dave was like, yeah, no worries. We have a vac pack machine, so a vacuum packer. So what Dave was going to do was just put the ice in and then put a bag over it and just seal it. As he was putting it in the vac pack machine, VJ comes in through the door, wants breakfast. It was like 5 o'clock in the afternoon on a Sunday, but it's VJ. So yeah, no stress. So Dave stops what he's doing, and then runs off and starts getting bacon and sausages and stuff out to make him a breakfast bap, or I can't remember what it was. As this was going on, the vac packers sealed and vacuumed. So it's crushed the tin of caviar. It's probably like £1,000 worth of caviar. Then Dave hasn't realised, makes the sandwich, VJ's happy, whatever, and then we get back to the tin of caviar, and then we're like, oh, shit, what do we do now? So then we kind of opened it, and then Dave's got it all over his hands, and he's literally just washing hundreds of pounds worth of caviar off his hands down the sink. And I'm like, what's going on? We made it all look almost like nothing had happened. put it back in the fridge and was like, are we going to get away with this? And Otmar didn't even come back to pick it up. Left and forgot about it. Welcome to Formula One.
Caro, kannst du dir vorstellen, das alles wegschmeißen, der ganze Kaviar?
Oh Gott, nein, ich will es mir nicht vorstellen.
Mal, bevor sowas passiert, liebe Teams, gebt das Geld für uns aus, für Leclercs.
Genau.
Und ich glaube, jetzt wären sie froh, wenn sie das Geld vom Kaviar noch hätten.
Stimmt.
Machen wir ein Programm weiter natürlich. Kommen wir zum nächsten Team. Und zwar Haas.
Wie war das nochmal mit dem, wenn es nicht läuft?
Da frage ich mich auch so generell, was ist da eigentlich los? Der Marzipan ist ja nach dem dritten freien Training das Auto quasi auseinandergeflogen. Wo er wegfährt und so, na, bleib stehen. Weil der hat ein neues Chassis bekommen. Das haben sie irgendwie nicht gescheit zusammengebaut. Da hat es ganz komische Geräusche gemacht. Ich weiß nicht, ob sie das dann nicht zusammengebracht haben, das dann richtig zusammenzubauen. Aber warum war der Marzipan dann wirklich so weit hinten? Der war ja so weit hinten. Der war hinterm Russell, der außerdem einen Reifenplatzer gehabt hat. Und auch da bin ich dafür, für so einen Splitscreen bei den Fernsehübertragungen, da sollten es einfach nur beim Marzipan bleiben, weil ich will wissen, was der während eines Rennens wirklich für Blödsinn so macht. Schwierig. Und wenn das Auto nicht funktioniert, wenn wirklich beim Auto was ist, dann holen sie ihn ja rein. Das heißt, das Auto muss ja funktioniert haben.
Ich glaube einfach, dass... Ich weiß es nicht. Nach 427 Rennen kann ich dir nicht sagen,
was mit Marzipan los ist.
Also es könnte so viele Dinge geben, die dazu führen, aber ich... geschissen, ne? Vor allem, wie geht's Günther Steiner?
Der wird sich aber freuen trotzdem, dass der Mick Schumacher 16er geworden ist.
Mhm.
Mick Schumacher vor George Russell. Gut, da war noch ein Reifenpatzer mit dabei, aber Mick Schumacher war wenigstens vor George Russell.
Das ist schön für den Mick, ich freue mich sehr. Hoffentlich regenerieren sie sich.
Ich überlege jedes Mal, was ich sagen könnte zu Haas, dann fällt mir irgendwas Blödes ein und dann kann ich sagen, passt und nächstes Team.
Ja.
Das machen wir auch jetzt so.
Mhm. Alpin.
Alpin. Das war so schön, den Alonso auf dem Podium zu sehen.
Vor allem, es ist vor allem so lang her.
Ja.
Ungarn 2014, 7 Jahre.
Und dann hast du Alonso auf Platz 3, dann hast du Ocon auf Platz 9, also wieder mal beide Alpine in den Punkten. Und das ist halt schon sehr cool. Und Alonso beim Start, Ellbogen links, Ellbogen rechts. Das war so cool, da hat er auch am Anfang gesagt, ich scheiß mir da gar nichts, ich fahr da jetzt auf P1 nach dem Start, weil ich habe eh nichts zum Verlieren und die anderen schauen.
Ja, der hatte eine richtig gute Ausgangslage beim Start. Und ich glaube auch, dass es mental dieses, ich versuch's, weil ich kann immer noch nach hinten fallen, versuche ich's halt. Genau. Und da hast du sicherlich weniger Druck dabei.
Das war auch so lustig,
schön.
Als der Alonso dann auch gesagt hat über das Teamradio mit Esteban soll kämpfen wie Löwe.
Yes.
Wie ich damals quasi in Ungarn, als der Ocon dann gewonnen hat.
Ja.
Ja, ich meine, nett, dass er, die Anspielung darauf ist schon cool gewesen, aber... Dann schauen alle auf den Ocon und dann weißt du, okay, du hast ein schwächeres Auto, der Perez ist hinter dir und du hast die älteren Reifen. Was soll ich denn machen? Das ist.
Die Ausgangslage war da nicht so optimal, aber er hat es ja versucht.
Er hat's
der ja Ocon versucht. Hat ja richtig, also gefühlt hat er so richtig gekämpft und war so.
Und aber hat nachdem der gewusst, Perez muss vorbei nachgeben. Ist.
Ja. Er hat nochmal versucht mit einem Konter, aber.
Ja.
Ja,
ich glaube, das war so ein Goodwill-Ding mit, okay, ich probiere es jetzt einmal, damit ihr, aber dann seht ihr, dass das dass es wirklich nicht besser geht.
Ja. Ich habe jetzt meine Hausübung gemacht fertig. In meinem Kopf hatte ich dann nur mehr Zitate. All the time you have to leave a space.
Ich kenne genau 2 Zitate. Das ist eines davon und das zweite ist GP2-Engine. Was gibt es da noch für Zitate?
Es gibt zum Beispiel dieses Ai, also das war, glaube ich, Brasilien 2014. Ai, why cannot start the qualifying with a low battery? How is this possible? Und das zum Beispiel. Oder eins auch, was ich sehr liebe, ist, wo das Team gemeint hat, Fernando, we must save fuel. Please, we must save fuel. Und dann kommt einfach beinhart ein, I don't want. Ich meine, hallo, wie leiwand ist das? Und dann, glaube ich, gab es auch noch eins. Ich bin immer wieder, wenn mir fahrt, schaue ich mir so Radios an aus den letzten 100 Jahren Formel 1. Und das merke ich mir. Und das Geile war auch noch eben, the engine feels good, much slower than before. Amazing. Ich liebe es. Und dieser legendäre 5-Second-Penalty, den der Palmer 2017 in Italien bekommen hat und Fernando sich so aufgeregt hat und gesagt hat, 5 Seconds, it's a joke, it's a joke.
It's a joke.
Und dann kam, Fernando Palmer has retired und dann kam Karma.
Stimmt, jetzt wo du sagst, ist so, wow.
Jetzt ist wieder
ich
da.
Ich habe wirklich alles in Alonso's Stimme jetzt in meinem Kopf drinnen. Und das Lustige ist, Alonso war dann doch schon so ein bisschen der Unsympathler damals. Mhm. Und jetzt ist der auf einmal so sympathisch. Ich liebe den auf einmal sehr.
vor allem auch so ein Teamplayer. In den Interviews, glaube ich, hat auch jemand mal gesagt heute, was ist mit Fernando passiert? Der ist so ein Teamplayer, der ist so geschmeidig, so cool drauf.
Ich glaube, das kommt mit dem Alter auch, dass er wirklich weise wird. Apropos, der Alonso hat jetzt die meisten Überholmanöver der Saison. Der ist jetzt auf Platz 1 mit 116, Vettel auf Platz 2 mit 115 und Kimi Räikkönen auf Platz 3 auch mit 115. Warum ist er auf Platz 3 und nicht ex-equo mit Sebastian Vettel?
It's a joke.
Wenn ich dann sowas sehe mit Most Overtakes, dann siehst du sowas wie bei Kimi Räikkönen 115. Ich hätte echt lieber bei einem Rennen 19 Autos jeweils immer überholt und bin dann Erster und nicht, ich überhole halt mal von Platz 20 auf Platz 11. Das bringt ja gar nichts.
Nicht einmal Punkte und nicht einmal irgendeinen Pokal.
Nicht nix. Einmal das. Ja.
Nada, niente. Schön für die Statistik.
Kommen wir zum nächsten Team.
Ferrari.
Das hat so ein bisschen disappointing begonnen mit dem Qualifying, weil der Charles Leclerc beim Q2 ja schon raus war. Aber Ferrari, beide in den Punkten, Vorsprung zu McLaren ausgebaut. Carlos Sainz 7., Leclerc 8. noch geworden. Also das eigentlich, eine bessere Schadensbegrenzung gibt es eigentlich nicht, wenn du dann wirklich mit beiden Autos dann wieder in den Punkten bist.
Und sie haben diese Konstante, die McLaren zum Beispiel nicht hat.
Ansonsten auch da bei Ferrari, das war dann während dem Rennen eigentlich auch sehr unauffällig. Es war, ich musste wirklich zugeben, ich habe es ein bisschen fad gefunden, das Rennen, und habe extrem viel am Handy geschaut.
Verstehe ich.
Und habe vielleicht deshalb weniger mitgekriegt, als dann eigentlich los war, außer dieser eine Moment, dieser Oh-mein-Gott-Moment, wo Perez und Alonso den Leclerc überholen und der Leclerc in der Mitte war.
Im Sandwich.
Das war so ein Moment, aber sonst kann ich nur sagen, well done, Ferrari.
Ja.
Tutto va bene, bueno. Ferrari.
Sono con Giotto. Ist das jetzt schon Werbung?
Il mio Ferrari è veramente perfetto. Solo con Charles Leclerc e Carlos Sainz.
Oh.
Das macht, glaube ich, sogar wirklich Sinn. Haben als Konstrukteur 3. Punkte weiter ausgebaut. Dankeschön, Ferrari, dass du doch für eine Überraschung gesorgt hast in dieser Saison. Mhm. So.
Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull.
So hat sich wahrscheinlich das Wochenende für Red Bull angefühlt.
Ja, Perez hat mich richtig geschreckt bei der Quali, weil der echt schwach war. Als Red Bullinger, dass du jetzt, wo dann nur noch 3 Rennen waren, nur 11. wirst, ist halt wirklich ziemlich bitter, wenn du weißt, es geht eben um die Konstrukteure und das ist irrsinnig, irrsinnig, irrsinnig wichtig gerade. Wo ja auch jeder geglaubt hat, das ist jetzt eine Strecke, wo man nicht so gescheit überholen kann. Aber der hat sich da, der Perez, großartig vorgekämpft.
Ja.
Und Perez immerhin dann auf Platz 4.
Stimmt, auf 4 ist er gekommen.
Genau. Also wenn du dann aber eh auch weißt, okay, der Bottas, der ist eh auch schon draußen, der kann uns da jetzt absolut nichts mehr anhaben. Und der war generell dann auch wieder so ein cooler Wingman er war ein cooler zweiter Fahrer mal wieder. Ja. Der wirklich wichtige Punkte noch einfährt. Natürlich Hauptaugenmerk auf Herrn Max Verstappen. Und der hat wirklich einen saugeilen Start gehabt.
Ja.
Der ist halt dann gleich einmal von P7 auf P4 und dann hat er sich davor gewurstelt und war dann Zweiter. Und da hast du ja schon gewusst, okay, so wie der Hamilton fährt, das kann eh nichts anderes mehr werden als der zweite Platz, außer den Hamilton platzt vielleicht auch noch ein Reifen. Aber so war das einfach eine gemahnte Wiesn, dieser zweite Platz. Da war einfach nicht mehr drin.
Richtig gute Schadensbegrenzung.
Aber es ist halt dann trotzdem so, ja, der Max ist jetzt nur noch 8 Punkte vor dem Lewis Hamilton. Andererseits, weil ja beide Red Bulls in den Punkten waren, ist Mercedes nur noch 5 Punkte vor Red Bull. Jetzt reden ja eh schon alle, ja, die nächsten beiden Strecken, die jetzt noch sind, das sind Mercedes-Strecken und man weiß nie, was passiert. Es ist in dieser Saison schon so viel passiert, dass man das nicht sicher sagen kann. Und da komme ich gleich zu meiner sensationellen Idee. Sollten Max Verstappen und Lewis Hamilton gleich viele Punkte haben am Ende der Saison? Ich finde, die beiden sollten dann bei so einem 5-Runden-Rennen nochmal gegeneinander antreten. Nur die 2, aber beide in einem Haas.
Die 5, die sie dann fahren müssen.
Im Haas.
Im Haas. Finde ich gut. Finde ich gut.
Dann kommen wir zu Mercedes.
Ja, finde ich
netter.
da. Hamilton souverän das ganze Wochenende lang, auch zu Recht Erster geworden, weil wer hätte ihn irgendwo abfangen können? Der war ja auf einem ganz anderen Level als alle anderen. Und Valtteri Bottas, das waren so zwei Geschichten jetzt, dieses Rennen. Auf der einen Seite war ja die Ausgangssituation ganz okay. Auch mit der Strafversetzung war Bottas auf Platz 6 dann beim Startgrid und Max Verstappen auf Platz 7. Also eigentlich so ein Ding, wo er wieder schön den Verstappen irgendwie abfangen könnte. Aber nein, Bottas braucht mal wieder keinen tollen Start und ist da wirklich einmal zurückgerasselt und hat dem Team nichts gebracht und auch Lewis Hamilton noch weniger. Weil ich mich frage, was ist jetzt eigentlich die Definition von einem Wingman? Soll der jetzt dem anderen Fahrer helfen oder ist Definition Wingman, den anderen einfach gut aussehen zu lassen? Weil das schafft er. Also mit der Leistung, was der Bottas jetzt wieder fährt, ist es tatsächlich nur so, dass der Hamilton dann viel besser aussieht, als dass er ihm hilft.
Wenn du keine andere Möglichkeit hast, wenn du so einen Reifenplatzer hast, so wie diesmal, da kannst du halt nichts dafür, dann
aber er war ja vorher schon schlecht. Er war ja vorher schon schlecht.
Das Deppete ist halt, der Bottas ist meistens im Quali gut, gerade beim Rennen, gerade wenn er irgendwo im Verkehr ist, da kommt er irgendwie nicht weiter. Also er ist nicht so besonders im Überholen in dem Ganzen. Und
wie gut überholen geht, hat da Lewis Hamilton bewiesen. Deshalb ist Bottas echt schlecht. Der hat auch letztes Rennen mit Lewis Hamilton nichts gebracht. Der bringt Lewis Hamilton nie irgendwas. Wo du denkst, boah, das war jetzt wirklich geil, dass du dem irgendwie geholfen hättest.
Nie, müsste ich jetzt nachschauen. Aber ich glaube, es gab sicherlich immer wieder in den Jahren, wo er...
In den Jahren, aber in dieser Saison, wo es wirklich um was geht, war der keine große Hilfe. Wenn ich schon allein dran denke mit, hey, lass den Lewis bitte vorbei und er sagt, ja, aber ich habe auch mein eigenes Rennen zu fahren. Ich meine, jo, aber da geht es um was anderes.
Ja. Es ist halt immer die Frage, wie man kommuniziert im Team. Aber was ich halt heftig fand beim Bottas auch, da ich mich sehr erschreckt, wie er nach diesem Reifenplatzer das Auto in die Box reingebracht hat, weil er hatte ja dann doch noch ein paar Meter vor sich. Und als er dann da so reingefahren ist, da war ich nervös, was dann passiert, weil der hat schon echt ein bisschen gewackelt und ich habe gedacht, nicht, dass der sich jetzt verreißt und irgendwo reinfährt. Und ich finde, bei Mercedes hätten sie es einfach besser gemacht, hätten sie ein Doppelpodium und damit haben sie ein Doppelpodium verschenkt, weil sie ihn einfach zu lang draußen gehabt haben.
Da frage ich mich auch, was ist da schiefgegangen?
Ja, also voll.
Lass mal einfach noch draußen.
Schauen wir mal, was passiert. Was soll ihm passieren? Der wird nicht Erster.
Haben die vergessen, dass der mitfährt vielleicht?
Die schauen ja wahrscheinlich auch immer das Hauptbild.
Ja,
vielleicht
genau.
Ist ihnen auch nicht aufgefallen.
Aber ich finde schön, dass der Bottas das ganze Rennen ein bisschen aufgepeppt hat mit seinen Funken. Der hat einen Reifenplatzer gehabt. Das war schön. Das war schön zum Anschauen. Alonso hat sich sicher auch sehr gefreut, der hinter ihm gefahren ist.
Sparkly Bottas.
Das ist ja dann auch das Nächste. Der hat ja seinen 103. Motor in dieser Saison. Und dann eiert der so rum und kommt nirgendwo vorbei. Also der...
Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, Beate.
Der hat so vielleicht seine Momente gehabt in der Saison. Eben, hat ja auch einmal gewonnen. Aber so generell, ich finde, na, mich überzeugt er nicht. Jetzt bin ich froh, dass der George Russell nächste Saison für Mercedes fährt.
Auf das bin ich sehr gespannt.
Weil der wird wirklich aufpasst. Ich zeige euch, was ich für ein Teamplayer bin und ich werde ein super tolle Wingman sein. Wird ganz sicher so sein.
Damit er dann irgendwann einmal, wenn der Hamilton retired, er der Nummer 1 Fahrer ist und dann holen sie den Bottas nochmal rüber. Good old Valtteri.
Und der Valtteri wird sich denken, ha, jetzt bin ich mit Alfa Romeo Weltmeister, ich komme sicher nicht mehr zu euch.
Ja, ihr Trottel.
Und über Lewis Hamilton kann ich sonst eigentlich gar nichts sagen, weil der einfach super war von Anfang bis zum Ende.
Ja.
Der ist halt gefahren und hat gewonnen.
Ich mochte auch seinen Helm.
Ja, der hat auch gesagt, das wird in Saudi-Arabien und in Abu Dhabi, dass er da auch diesen Helm
wieder aufhaben wird. Mit den Regenbogenfarben.
Finde ich auch cool.
I like this.
Zeichen dort dann, ja.
Ja. Weil was sollen sie denn sagen? Er darf keinen Helm tragen. gescheit, Lewis.
Ja.
Ja.
Bedeutet, wir haben noch zwei Rennen in dieser Saison übrig. Mhm.
Crazy. Geil wäre es, wenn wir Punkte gleich im letzten Rennen aufhören und dann müssen sie mit dem Haas fahren.
Genau.
Hackerl, Jack.
Das kannst du manifestieren. Vielleicht überlegt sich da die FIA noch was mit. Haha, vielleicht hören die uns und denken sich, boah, geile Idee.
Werde ich manifestieren. Hackerl, mache ich. Gerne.
Sehr gut. Ja dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, manifestiert mit uns.
Und bewusst.
Uns, was ihr manifestiert. Lasst uns teilhaben.
Dann manifestieren wir mit.
Ja. Und wenn ihr euch denkt, boah, was haben denn die in dieser Episode wieder für einen Blödsinn geredet? Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an
box@femula1.at.
Wenn ihr euch aber denkt, oh mein Gott, Beate und Caro haben ja voll recht, dann gebt uns einen Leclerc aus.
Die sind so cool.
Dann gebt uns einen Leclerc aus. Und wie ihr das tun könnt, das steht auf unserer Homepage www.femula1.at.
Bussi Baba.
Bussi Baba. Bis später um 2.
470 Rennen habe ich gebraucht, bis du es sagst. Schön.
Box, box. Box, 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 box. Oh Gott, yes!
Holy mac and cheese balls.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.